Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann aus Amerika und Christian Bayer aus Bonn.
Hallo zusammen.
Tag allerseits.
Ich sitze hier aus Berlin. Ich sitze
aus Berlin. Du bist im Sabbatical sozusagen. Im Forschungssemester nennt man sowas, ne?
Auf Deutsch würde man Forschungsfreisemester nennen, aber in den USA ist das tatsächlich Sabbatical. Also ich glaube, ich bin technisch gesehen gar nicht auf dem Sabbatical, sondern irgendwie Modified Duty off Campus oder so. Aber letztes Jahr, whatever. Keine Ahnung.
Das heißt, du hast ein halbes Jahr Remi-Demi in Berlin und deine Uni zahlt.
So ungefähr, ja.
Fangen wir an mit der Meldung der Woche. Es ist heute, wo wir aufzeichnen, der 19. März. Die Meldung der Woche dürfte gewesen sein, dass ich glaube, das IFO-Institut ausgerechnet hat, dass 95% des sogenannten Sondervermögens, also der Sonderschulden, die der Bund aufnehmen darf, dass 95% nicht für Investitionen, sondern für Konsum ausgegeben worden seien, beziehungsweise geplant ist, das so auszugeben. Ich habe so ein Ding im Kopf. Das Ding nennt sich Grützedetektor. Und wenn ich höre, 95% von irgendwas, schlägt sofort dieser Grützedetektor an. Wie realistisch ist das, was das IFO und das DIW da melden?
Also ich glaube, die Schlagzeile selber ist gar nicht so unrealistisch, weil sich das auf einen sehr kurzen Zeitraum bezieht.
Nämlich auf 2025.
Genau. Und auf dem Grunde genommen auf 3 Monate. Genau. Und wo gar nicht hinreichende Vorplanungszeit war, um ernsthaft neue Investitionsprojekte damit zu bezahlen. Jetzt hätte man vielleicht ehrlicher sein können und sagen, dann rühren wir das Ganze überhaupt nicht an. Das hat man dann nicht gemacht, sondern eben bestehende Investitionsprojekte da reingeschoben bis zur legalen Grenze. Und deshalb ist eben dann das Geld letztlich zu 95% in diesen 3 Monaten für anderes verwendet worden. Ja, dadurch, dass man woanders Geld freigemacht hat.
Und was ist ab dem 4. Monat? Also bleibt das so oder wird sich das über die Zeit ausgleichen?
Übrigens, das war die Studie vom IFO und vom IW. Also nicht zusammen, die haben 2 unterschiedliche Studien unabhängig voneinander gemacht. Nicht DIW, sondern IW, Institut für Wirtschaft. Ja, sollte man hier klarstellen. Nein, also auch das IFO sagt ganz klar, dass die Finanzplanung natürlich was anderes vorsieht. Allerdings sagen die, dass es da auch noch bis 2029 oder wann die Finanzplanung geht, durchaus relativ hohe Niveaus von nicht zusätzlichen Investitionen gibt, beziehungsweise nicht zusätzlichen Sachen, die eben nicht Investitionen sind. Also zum Beispiel alle Länderausgaben oder alle sozusagen den Biss vom Apfel, den die Länder davon bekommen, von diesem Sondervermögen, die werden per Definition als Investitionen definiert, egal was sie dafür ausgeben. Also die können gerade damit machen, was sie wollen.
Aber ich glaube, das IFO zählt die dann auch als Investition in seiner eigenen Rechnung, wenn ich es richtig verstanden habe.
Das kann sein, aber dann wird das Problem ja noch schlimmer.
Ja.
Im Grunde genommen. Also die haben scheinbar einen sehr laxen Investitionsbegriff zugrunde gelegt im BMF da, politisch. Was ja genau das Problem ist, was Leute wie ich, aber auch Lars Feld immer bemängelt haben an dieser goldenen Regel oder an Rückkehroptionen, die diskutiert werden. Wir hatten ja schon mal eine goldene Regel nach dem Motto, du kannst für Investitionen unbegrenzt Staatsschulden aufnehmen. Und darüber diskutiert man das ja wieder zu tun. Aber du kannst halt politisch nahezu unbegrenzt festlegen, was eine Investition ist. Ich meine, es gibt eine Definition in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Wenn man die zugrunde legen würde, dann kann man sich da vielleicht drauf einigen als ganz sinnvoll.
Wie lautet die?
Naja, es halt verschiedene. Also du musst halt typischerweise physische Investitionsgegenstände, Bauten und Maschinen letztlich. Das ist im privaten wie im öffentlichen Sektor gleich. Und dann gibt es halt noch neuerdings so die Ausgaben für Forschung und Entwicklung und Patente. Das zählt auch noch als Investition. Wie das jetzt genau beim Staat ist, müsste ich auch nachgucken. Beim Staat gibt es nochmal Sonder.
Also so in dem Moment, wo das Anlagevermögen wird. Das müssen auch im Übrigen grundsätzlich marktgängige Dinge sein. Also die oder marktnahe
Dinge. Was ist ein nicht marktgängiges Ding?
Zum Beispiel ein Panzer.
Ah, okay.
Ja, den darf der Staat nicht verkaufen an Private, aber der könnte theoretischerweise, wenn er eine Brücke über den Rhein baut, dann dürfte der Staat theoretischerweise hingehen und sagen, oh, die privatisieren wir jetzt und da kann jemand Maut für nehmen. Insofern ist das auch eine Voraussetzung, dass das nicht Staatskonsum ist. Obwohl der Panzer halt auch physisch ist, der steht da lange rum und so weiter. Insofern ist das ist ein komplizierter Abgrenzungsbegriff.
Aber auch wenn es Anlagen sind, kann Rüstungstechnik doch gar keine Investition sein, denn es gibt ja überhaupt keine Zinsen. Also das Zeug steht ja rum und vergammelt.
Aber wenn ich eine Brücke ins Nirgendwo baue, dann hat die auch, also weil an der Stelle wird nicht mit dem Marktwert tatsächlich verbucht, weil der ist schwierig festzustellen, sondern mit dem, was ich ausgegeben habe.
Ja.
Und wenn ich was ausgegeben habe und was produziert habe, was nichts wert ist, dann wird's halt trotzdem, zählt's trotzdem als Investition. Das ist halt sozusagen von der Buchungstechnik her kompliziert, weil es eben für diese staatlichen Sachen nicht wirklich einen Markt gibt.
Was ich immer noch nicht verstanden habe, ist, wer patzt denn da gerade? Weil ne, die 95-Preise super dramatisch, überall Schlagzeilen, alle regen sich auf, die Opposition dreht völlig frei. Ihr sagt, naja, gut, die haben halt 3 Monate angeguckt. Hat irgendwie, also wer verhält sich da denn eigentlich fragwürdig? Ist es die Bundesregierung oder sind das die Institute?
Keiner und beide, wenn du so willst. Also ich meine, man kann es positiv durchaus als Warnschuss sehen. Also es ist ja mal ein Fakt, dass auch in der mittelfristigen Finanzplanung die Investitionsausgaben im Kernhaushalt sinken. Nun sagt der Südekum, ist doch mir egal, wo die Investitionen jetzt herkommen. Hauptsache, es gibt mehr Investitionen, ob die aus dem Kernhaushalt oder aus dem Sondervermögen bestritten werden. Aber wenn du natürlich, wenn es wirklich so ist, dass das alles zusätzlich wäre, ja, dann dürften ja eigentlich die Investitionen im Kernhaushalt gar nicht sinken und dann müsste halt, und dann wäre wirklich alles zusätzlich im Sondervermögen. Und das ist, glaube ich, unter der besten oder für die Bundesregierung günstigsten Lesart nicht der Fall. Das heißt, die Bundesregierung hat natürlich implizit diese Sondervermögen oder es hat der Bundesregierung ermöglicht, bestimmte Staatskonsumtätigkeiten, wir denken da zum Beispiel an so Mehrwertsteuersenkung, Mütterrente und solche Sachen, natürlich einfacher gemacht, die zu finanzieren über die Zeit, indem man die halt bestimmte Investitionen aus dem Kernhaushalt rausgebucht hat und jetzt über diesen Sondervermögenshaushalt abwickelt, indem man eben jetzt nicht 100% gekürzt hat, sondern aber doch eine gewisse Marge. Und das ist halt problematisch. Das kann man, finde ich, schon problematisieren. Und ich meine, noch sind es ja auch nur Pläne. Also insofern verstehe ich schon dieses IFO-Papier mehr als, sagen wir mal, passt bitte auf, Leute. Oder sagen wir mal so, you are being watched. So, also ihr dürft nicht weiter Schmuh machen, sondern diese 95% müssen nicht nur in der Planung, sondern in der tatsächlichen Ausführung dann deutlich runterkommen, ansonsten habt ihr die Wähler betrogen.
Und die Zahlen sind ja nicht durchaus substanziell. Dann ist selbst in der langfristigen Planung ungefähr ein Viertel bis ein Drittel Verschiebebahnhof. Ja, und das ist, wenn ich es wiederum richtig gelesen habe, inkludiert nicht, was die Länder noch vielleicht an Verschiebebahnhöfen machen, wie die berühmten Bäume in Berlin, die als Investitionen da verbucht werden und gepflanzt werden. Wenn ich das komplett draufschlagen würde, wenn alle, also in Berlin wird es im Grunde genommen komplett für Konsum rausgehauen.
Das ist halt Klimaschutz, ne? Das ist ja technisch gesehen ein Sondervermögen für Investitionen und Klimaschutz.
Genau, ja. Aber das...
so SIFC, da, so heißt es. Das haben die Grünen rein verhandelt.
Damals. Ja, ja, fein. Aber dass das Klimaschutz macht, gut.
Okay, aber ja.
So. Da lasse ich euch jetzt aber nicht raus. Warum ist Klimaschutz keine Investition?
Nein, worum es geht ist, Klimaschutz wird nicht durch Berliner Bäume betrieben. Da kann Klimaanpassung passieren durch Berliner Bäume. Und dann kann man darüber nachdenken, wie effizient das ist. Und diese Bäume sind schweineteuer. Das ist einfach nur der Kommentar. Das ist eher Klimaanpassung. Ja, wenn ich
Klimaschutz müsstest du mehr Bäume pflanzen und zwar wesentlich mehr.
Ja. Ja, also Klimaschutz betreibst du nicht durch Straßenbäume in Berlin.
Nee. Gut, jetzt müssen wir wirklich genau den Text gucken, ob das sozusagen, ob Konsumausgaben für alles mögliche Klimaschutz.
Die Länder dürfen mit dem Geld machen, was sie wollen. Insofern ist es völlig egal, wie sie es verwenden. So, das heißt, die 25-30% langfristig sind eher eine Untergrenze, weil die Länder kriegen 20% des ganzen Volumens. Das heißt, wir sind da nochmal drüber. Wenn du jetzt denkst, die Hälfte wird für andere Ausgaben, Konsumausgaben verwendet, was die Länder damit machen, dann landen wir eher so in der Größenordnung von 35-40%. Das ist schon ziemlich viel Verschiebebahnhof. Ja, das ist jetzt nicht, also wenn es jetzt sowas wäre, ja, es sind 5%-Punkte, 10%-Punkte, okay, ja, meinetwegen. Aber wir kommen gut über ein Drittel vermutlich von dem Sondervermögen, was eben nicht für Investitionen oder Klimaschutz verwendet wird.
Das heißt, was Sie machen, also wenn ich das jetzt auf meinen privaten Haushalt versuchen würde zu übertragen, ist, ich habe eine Kreditzusage von der Bank und benutze diese Kreditzusage, um aus meinem laufenden Budget Zeugs zu kaufen, das ich mir ohne diese Kreditzusage nicht hätte leisten. Nochmal anders. Nee, ich möchte zwei Dinge tun. Ich möchte ein Konsumgut und ein Investitionsgut mir verschaffen, habe aber nur Geld für eins, habe eine Kreditzusage für das Investitionsgut und kann mir darum einfach schon mal das Konsumgut kaufen, weil die Kohle kommt ja in Zukunft rein, damit ich die Investition auslösen kann, sodass mein persönlicher Haushalt sozusagen ausgeglichen bleibt.
Genau, also stell dir vor, du hast ein Auto auf Ratenzahlung gekauft, ja, und gehst jetzt zur Bank hin und sagst, Leute, ich habe eine total prima Idee, ich möchte das Auto kreditfinanzieren. Dann sagt die Bank, ja, können wir machen, und dann wird das Auto kreditfinanziert. Und dann sagst du, ich setze auch die Zahlungen nur für die Finanzierung des Autos ein, für die Ratenzahlungen. Also, ja. Aber plötzlich, das Geld ist fungibel, ja, das kannst du auch für was anderes einsetzen.
Ja, 1.000 Euro, ja.
Richtig, dann hast du Geld über, um damit essen zu gehen.
Das ist aber so richtig, wie nennt man das so richtig, buchhalterische Redlichkeit ist das nicht, ne?
Ja, aber wie gesagt, die Frage ist halt, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und was hätte man von vornherein erwarten sollen? Ist es von vornherein so verkauft worden? Das ist alles zusätzlich, oder musste man damit rechnen, naja, so 30% fällt dann auch dafür ab?
Also ich würde sagen, buchhalterisch ist es vermutlich redlich in dem Sinne. Also ich habe noch niemand gehört, der sagt, dieser Haushalt ist verfassungswidrig. Im Sinne von, die werden den schon. Also ich gehe mal davon aus, dass sie das so hingetrickst haben, dass die Buchhalterik sogar irgendwie redlich ist. Also im Sinne des Gesetzes. Die Frage ist, ob es politisch redlich ist. Ich würde sagen, es ist eher politisch unredlich, weil gerade Friedrich Merz hat natürlich, der das ja nur unter großen, dass die SPD dann das machen würde, war irgendwie klar. Aber ich meine, das war ja, Friedrich Merz hat es ja seinen Wählern als mit den größten Bauchschmerzen und so weiter verkauft. Und wenn da jetzt sich ein Narrativ festsetzt, der hat sich wieder mal, wie bei so vielen Dingen von der SPD, über den Tisch ziehen lassen hier oder auch von der CSU, dann, ja, also dann wird das, sagen wir mal, den Unmut, den Friedrich Merz gerade sozusagen dieser mittelständischen Stammwählerschaft von der CDU genießt, dürfte das erhöhen, vermutlich.
Inwiefern hat der sich in dieser Sache von der SPD über den Tisch ziehen lassen?
Naja, wenn du halt sagst, also gut, bei der Mütterrente und Gastro war es eher die CSU. Aber ja. Ich vermute, ich sag ja deswegen, sowohl SPD als auch CSU, die SPD wird auch was bekommen haben an Staatskonsum.
Bin ja, klar, einen feuchten Händedruck, wie immer.
Also mir scheint tatsächlich, die großen Projekte sind alle die Konsumprojekte der CDU und CSU gewesen.
Der CSU, wie gesagt, hauptsächlich der CSU.
Agrardiesel, Mütterrente, Gastro, ja. Mehrwertsteuer, was gab's noch alles?
Das ja, gut, die haben auch der Rente, die Rente war ja auch eher, wobei das auch CSU war. Also,
ja. Ja, aber die Rentengeschichte ist ja eine, die ist massiv, und ich halte sie einfach für einen so drastischen Wortbruch, diese zusätzliche Rentenerhöhung, die es war, weil man eben nach oben abgewichen ist vom schon seit 20 Jahren vereinbarten Pfad. Aber das ist nicht kurzfristig wirksam. Das ist jetzt nicht im letzten Jahr schon großartig drin gewesen, dass daraus jetzt massiv zusätzliche Rentenzuschüsse kommen. Die Schmerzen kommen allererst in den nächsten Jahren.
Das andere große Ding dieser Tage ist, die USA überfallen den Iran zusammen mit Israel. Der Iran macht die Straße von Hormuz dicht. Fünfte der Öl- und Gasversorgung der Welt fließt oder läuft durch die Straße von Hormuz. Das Ganze führt natürlich dann mal wieder dazu, dass der Sprit dramatisch teuer geworden ist. Ich habe wochenlang nicht getankt, weil mein Auto in der Werkstatt stand. Schlecht. Und irgendwie ist in den letzten Tagen ist der Sprit, also Liter Diesel, 70 Cent teurer geworden oder sowas. Gefühlt zumindest. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Was machen wir denn da jetzt? Weil eigentlich ist so ein super Preissignal, weil ich fahre im Moment Bahn.
Ja, können wir Klimaziele gut erreichen.
Genau.
Also zunächst mal soll man vielleicht sagen, was tut das eigentlich mit der Wirtschaft. Also das Wichtige ist, glaube ich, tatsächlich, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen dem Krieg an sich und was mit der Straße von Hormuz passiert. Ja, weil selbst wenn man, also das ist nämlich nicht, das ist, die hängen natürlich zusammen, aber das ist nicht dasselbe. Im Sinne von, also es könnte sein, dass der Trump morgen sagt, ich habe jetzt genug gebombt, keine Lust mehr, ich höre jetzt einfach auf. Also dass die Kriegshandlungen irgendwie aufhören. Das heißt aber ja noch nicht, dass die Straße von Hormuz einfach auf ist. Also da hat ja Iran noch ganz andere Möglichkeiten. Und übrigens interessanterweise halt, ich meine, wenn du guckst, wie die verminen diese Straße von Hormuz, im Grunde und von Fischerbooten aus, ja, das ist eine extrem billige, low-cost, low-technology-Sache, während die Amerikaner keine Minenräumboote da wohl haben. Also der Punkt ist, du hast ja auch eine Verschiebung von relativen Preisen in was du da machen kannst, ja. Und dass das, also ich bin mir sicher, die amerikanische Generalität hat das vorhergesehen, aber Trump hat sich halt einfach so besoffen an seinem Venezuela-Erfolg, dass er das einfach vermutlich einfach abgewehrt hat. Also insofern, da kann tatsächlich nützen, das kann lange dauern, und je länger es dauert in der Straße von Hormuz, desto größer sind die, selbst wenn der Krieg selber aufhört, desto größer sind die wirtschaftlichen Schäden. Und insbesondere auch die verteilungspolitischen Schäden. Da gibt es nämlich auch jetzt ein ganz nettes Papier letztes Jahr rausgekommen, wo Leute sich das tatsächlich mal für Deutschland, auch für den deutschen Arbeitsmarkt angeguckt haben, the Distributional Effects of Oil Shocks. Und die schauen sich tatsächlich, für den deutschen Kontext an. Und die sagen halt, dass besonders Low-Income-Individuals, also Leute mit geringen Einkommen, besonders betroffen sind. Also die sagen, dass wenn du eine 10% exogene Erhöhung, für jede 10% die exogene Erhöhung, das Ölpreis haben die Leute, also die unteren Einkommen, einen 2%igen Fall in ihrem Arbeitseinkommen. Und zwar noch 2 Jahre nach diesem ursprünglichen Schock. Also er hat sehr, sehr persistente Wirkung.
Der Schock auch persistent ist, muss man auch sagen.
Ja, ja, aber der geht schon nach unten. Der geht
gar nicht so viel.
So ein Jahr hält der, glaube ich, an, ungefähr im Schnitt. Oh. Ja, ja, ich habe mir das angeguckt, so etwa
ein Jahr. Ja, ich auch, ich gucke gerade drauf.
Genau, also und die werden die höheren Einkommen eher nicht betroffen sind. Und der Mechanismus, den die eben aufzeigen, ist, dass insbesondere die Möglichkeit, neue Jobs zu finden für diese Arbeiter mit geringem Einkommen massiv nach unten gehen eben für diesen Schock. Also es hat auch nicht nur aggregierte Effekte, die klar sind negativ, aber eben auch verteilungspolitische Effekte, was jetzt wiederum erklärt, warum die Politik relativ hektisch Maßnahmen aufgelegt hat, und darauf spielt ja vermutlich deine Frage an.
Gut, wobei das nicht an den Tankstellenpreisen zentral hängt, sondern es ist eher... Das ist eher Öl, was in der Produktion eingesetzt wird,
ja,
und
ja,
so weiter.
Ja, klar, das ist der Mechanismus im Paper. Die Politik macht sich aber Gedanken über die Tankstellen.
Ja.
Was vielleicht das Falsche ist, wenn man dem Papier glaubt. Das ist klar.
Nur zumal das, was die Politik da gerade veranstaltet, das ist ja alles nichts, was jetzt kurzfristig Linderung bringen würde, sondern das muss durch den Bundestag. Ich weiß nicht, ob es auch noch durch den Rat muss, aber das dauert ja Wochen, wenn nicht Monate, bis daraus tatsächlich ein Gesetz, eine Verordnung oder wie auch immer wird, sodass der Sprit dann eventuell wirklich billiger würde, wenn sie denn den Tankstellen verbieten, mehr als einmal am Tag die Preise zu erhöhen oder solche Dinge zu tun. Aber
also ich habe da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also der Punkt ist, du weißt halt tatsächlich nicht, wie lange das jetzt geht, wie persistent der Schock wird. Und dann kannst du natürlich der Politik vorwerfen und sagen, ja, sozusagen im Nachhinein. Also ich würde auch sagen, Wenn das noch so absehbar war, so dass das so eine Venezuela-Aktion wird und danach geht man relativ schnell wieder auf den Status quo ante zurück oder vielleicht sogar zu einer besseren Situation, weil sozusagen mehr Öl, ja, weil vielleicht sogar Sanktionen aufgehoben werden, weil Trump sich mit dem, was immer auch der Nachfolgeregime war. Also wenn wirklich so eine venezolanische Lösung gekommen wäre, wäre es im Zweifelsfall so gut, dann hätte ich auch gesagt, also ich glaube, wir müssen schon mal wieder wegkommen auch von diesem, ich sag's jetzt auch mal, obwohl mich jetzt viele Zuhörer geißeln werden, von diesem Nanny-State. Also es ist schon nicht Aufgabe der Politik oder des Staates, die Bürger für jede kleine Unbilde zu versichern, die es halt in einer multikrisischen Welt gibt. Also da bin ich dann mal doch schon ordo. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn sich das jetzt ewig hinzieht und wir gerade verteilungspolitische Wirkungen haben, klar, dann kann man der Politik, und vor allen Dingen, wenn das spricht immer noch nicht dafür, wirklich eine Benzinpreisbremse zu machen oder einen Tankrabatt, wie man das bei der letzten in der Ampelregierung gemacht hat. Das war alles ganz furchtbar. Aber dass man sich überlegt, ob man zum Beispiel den Wettbewerb in diesem Tankstellenmarkt nochmal betrachtet, ob der wirklich funktioniert, zumal es ja so war, dass wohl in Deutschland die höchsten Benzinpreissteigerungen da waren im Vergleich zum europäischen Ausland. Also das scheint ja auch darauf hinzudeuten, dass der Wettbewerb nicht so funktioniert. Das finde ich jetzt nicht dumm, dass man sich da das anguckt.
Wobei man sich auch klar machen muss, diese Energiekrise ist völlig anders als die letzte. Ja, die letzte ist eine gewesen, die was zu tun hatte mit Importkapazitäten für Erdgas, schwerpunktmäßig. Ja, und das hat im Grunde genommen die Europäische Union mit Ausnahme Spaniens, also Festland-Europäische Union, schwerpunktmäßig betroffen. Im Grunde genommen eigentlich so mehr Mitteleuropa plus Italien, weil die Franzosen nicht so viel Gas verbrauchen und so weiter. Und da war die Situation eine, wenn man in der Situation angefangen hätte zu subventionieren, dann hätte man nur den Preis in der Europäischen Union weiter nach oben getrieben und die Differenz zwischen dem Rotterdam-Preis und dem Preis Henry Hub weiter erhöht. Und das wären alles nur Gewinne gewesen, die sozusagen bei denen, die schaffen, die Schiffe anzulanden, mit dem Gas angekommen wären.
Also Norwegen. Norwegen hatte.
Und Norwegen, wobei damals. Das dann zum Teil wieder langfristige Verträge sind, die sind dann irgendwie indexiert, ist kompliziert, ja. Und Norwegen. Die Situation jetzt ist eine fundamental eigentlich andere, weil die ist global. Die globalen Energiepreise gehen durch die Decke. Und jetzt kann man aus einer egoistischeren Sicht, kann man durchaus argumentieren, dass wenn die Europäische Union jetzt versuchen würde, ihren Energieverbrauch zu stabilisieren, indem sie, sagen wir mal, konzertiert überall die Energiebesteuerung senkt, dann würde sie einfach einen größeren Anteil an den weltweiten Energieimporten, die noch gehandelt werden können, bekommen. Das würde die Energiepreise eben in der Welt hochtreiben. Das würde vermutlich vor allem die Entwicklungsländer treffen.
Moment, wenn die Bundesregierung hingehen würde und sagen würde, wir nehmen
die jetzt einfach... Die Bundesregierung selber ist klein, aber da ist man auch gebunden letztlich auch an Mindestbesteuerungen in der EU und so. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen würden und EU-weit, wenn man sich koordinieren würde...
Wir schaffen EU-weit die Mineralölsteuer.
Wir reduzieren EU-weit die Mineralölsteuer.
Ich meine, heute kam doch die Meldung, Italien macht das, oder?
Ja, genau. Also das kannst du, jeder Einzelne kann das machen. Was ich nur sagen will, ist, um sozusagen das Denkmodell klar zu machen. Was machen wir, indem wir EU-weit eine Mindestmineralölbesteuerung haben? Da ist die Hoffnung, dass wir damit Einfluss haben, weil wir ein großer Nachfrager sind, auf den globalen Mineralölpreis, weil wir die globale Mineralölnachfrage reduzieren. Jedenfalls so kann man darüber nachdenken, warum das vielleicht gar nicht so eine dumme Idee ist, als EU koordiniert Mindestmineralölsteuern zu haben. Jetzt kann man sich überlegen, das lässt man mal sein, weil relativ gesehen haben sich vielleicht jetzt die Vorteile verschoben daraus. Und für jedes einzelne Land, je kleiner ich werde, desto mehr schade ich mir einfach eigentlich nur selber durch die Besteuerung von Mineralöl. Und der Vorteil davon, es wird weniger CO2 emittiert, aber eben auch der globale Mineralölpreis ist niedriger. Der ist immer kleiner, je kleiner ich bin. Man kann sich durchaus überlegen, dass in so einer Situation, die das anders ist, und man sagen könnte, wir wollen das Öl jetzt haben und deshalb reduzieren wir die Mineralölbesteuerung an der Stelle, weil wir jetzt unsere heimische Industrie schützen wollen.
Die hohen Benzinpreise an der Tankstelle sind ganz furchtbar, weil jeder jeden Tag dran vorbeifährt. Wir kennen das alles. Wenn doch eine Regierung möchte, dass die Preise an der Tankstelle niedriger sind, warum verzichtet die Bundesregierung nicht einfach auf einen Teil der Mineralölsteuer? Also das wäre doch die Sofortmaßnahme.
Ja, das ist der Tankrabatt. Ja, das ist genau der Tankrabatt.
Ach so, das ist einmal umgeleitet. Die nehmen ja, dasselbe genau. Ein und geben Teil zurück. Ja, sicher.
Ja. Also das ist der Tankrabatt. Aber wenn man sich jetzt darüber Gedanken machen würde, dass man sagt, wir haben sowieso Schwierigkeiten mit dem Industriestandort und so weiter und so fort. Und jetzt könnte man in die Situation kommen, dass man darüber nachdenkt, dann würde ich das weniger falsch halten, in dieser Situation zu sagen, man versucht aus dem globalen Energiemarkt größere Anteile nach Europa zu ziehen, indem man verzichtet auf Teile der Mineralölbesteuerung. Ja, weil man denkt, okay, in dem Wettbewerb haben wir jetzt einen Nachteil. Wir haben vielleicht auch relativ zu den USA insbesondere einen größeren Nachteil bekommen. Ja, also die USA sorgen dafür, dass die Welt kein Mineralöl mehr bekommt, weil sie mittelbar die Straße von Hormuz blockieren lassen. Und selber sind sie natürlich erstmal relativ gut aufgestellt, noch immer, was die Versorgung mit Mineralöl angeht. Sie sind halt Exporteure und sind insofern, gilt da schon ein Stück weit der globale Mineralölpreis dafür, aber also da kann man drüber nachdenken. Das finde ich jetzt nicht genauso absurd wie die Idee zu sagen, wir subventionieren das und kaufen das Öl aus Russland ein, jetzt zu einem höheren Preis. Es ist fundamental eigentlich eine andere Situation, sozusagen derjenige, der davon profitiert, eben auch der Exporteur von dem Öl, wenn man auf die Besteuerung zum Teil verzichten würde, ist jetzt nicht unbedingt der Feind oder so. Ja, also ja, man kann da ordnungspolitisch ganz der reinen Lehre anhängen und sagen, sollte man auf keinen Fall machen. Man muss sich auch überlegen, das Geld kann man nur einmal ausgeben. Ja, ist das die richtige Stelle, wo man es ausgeben würde? Wenn es darum geht, Arbeitsplätze zu sichern in der Industrie,
dann ist es Investition.
Dann ist es ja, das ist fast eine Investition. Aber dann ist, glaube ich, das nicht unbedingt, also das scheint mir ein Umweg zu sein. Also wenn es darum geht, Arbeitsplätze in der Industrie zu sichern, dann glaube ich, auch verteilungspolitisch sollte man lieber darüber nachdenken, in Krisen, wenn man schon irgendwas bezuschussen will, ja, meinetwegen einen Krisenzuschuss zur Krankenversicherung zu geben und damit für ein Jahr die Krankenversicherungsbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung zu senken. Die sind eine reine Besteuerung. Die sind eine Besteuerung, die vor allem die relativ niedrigen Einkommen trifft. Das wäre geschickt, um Arbeitsanreize zu erhöhen. Das würde, wenn man sie so umsetzt, dass man akzeptiert, dass sie eben die Hälfte und die Hälfte treffen. Kurzfristig ist die Inzidenz so, wie sie im Gesetz steht quasi. Ja, also 50% kriegt der Arbeitgeber, 50% kriegt der Arbeitnehmer. Wäre gleichzeitig auch eine Entlastung von Unternehmen. Ich glaube, das, wenn man was machen wollte, würde ich nicht an die Tankstellen gehen.
Würden so wohlhabende Leute wie wir würden nicht auch noch billigeren Sprit kriegen, weil wir können es uns ja leisten.
Ja, genau. Das ist mal der eine Sache. Und die andere Sache, ich finde schon, dass diese Anreizwirkung in einer multikrisischen oder polykrisischen Welt sind halt diese geopolitischen Risiken einfach höher. Und die kannst du nicht, wenn du die ständig versicherst, dann wirkt eben der Anreizmechanismus eben zu dekarbonisieren nicht. Wenn du jedes Mal kommst, wenn sowas passiert, der Punkt ist ja, die Leute müssen kapieren, dass wenn sie weiterhin Verbrenner fahren wollen, dann ist das eben Cost of Doing Business. Und wenn man dann eben sagt, ja, wir wollen den Leuten, die das besonders hart trifft, vertikal zum Beispiel, Christian hat da eine Vertikale, oder du kannst von mir auch noch an der Pendlerpauschale rumspielen, ja. Dann ist es meine horizontale Gerechtigkeit, aber es gibt sozusagen viel bessere Maßnahmen, ohne dass du den Preismechanismus und diesen Anreizmechanismus eben ausschaltest. Ja? Was anderes ist, was man jetzt darüber sollte man ja reden, was ja durchaus auch ökonomisch durchaus interessante Diskussionen ausgelöst hat, nämlich dieses österreichische Modell. Also wie gesagt, die Bundesregierung macht ja gar keins von dem. Die Bundesregierung geht ja voll ins Wettbewerbsrecht, ja? Also so typisch ordoliberal. Das ist ja, kann man ja vom ordoliberal geführten BMWE jetzt auch so erwarten. Die macht ja da gar nichts. Das, über was wir bisher geredet haben, ist alles hypothetisch. Aber was eben gemacht wird, ist eben zu gucken, ob man den Wettbewerb in diesem Bereich halt irgendwie verschärfen kann. Ja? Also da gibt es ja verschiedene Maßnahmen dazu, sowas wie eine Beweislastumkehr. Aber da will ich eigentlich nicht drüber reden. Jedenfalls, ich verstehe es nicht genau. Das sollen auch Juristen genau irgendwie besser diskutieren, ob das überhaupt geht und wie das praktisch ist. Aber eine ökonomische Maßnahme ist halt zu sagen, wir erlauben denen, nur noch an einem Tag einmal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit Preise erhöhen zu dürfen, während sie Preise senken darfst du immer, ja. Und da ist ja eben die Frage, was das überhaupt bringen soll, weil das ist ja, was eben sozusagen naiverweise gedacht wird da dabei, das kann man sich, glaube ich, da sollte man nicht drauf reinfallen, nur weil jetzt die Preisanpassungsgeschwindigkeit irgendwie so für einen Tag verlangsamt wird. Dadurch kriegst du nicht niedrigere Preise, also in irgendeinem ökonomisch relevanten Ausmaß. Das ist also keine direkte sozusagen Sache, die über Anpassungskosten oder so funktioniert.
Ja, das beruhigt aber die VerbraucherInnen.
Nee, also es gibt, glaube ich, zwei Mechanismen, also die ich jedenfalls gefunden habe in der Literatur, die sozusagen, wo man die Hoffnung haben kann, dass die Preise im Schnitt dann sinken. Jetzt nicht unbedingt sozusagen, also nicht im Sinne von, dass sie dann niedriger werden, aber eben nicht so stark erhöht werden, wenn du so einen Kostenschock hast. Und das eine ist eben tatsächlich, dass du halt Konsumertransparenz, ein Transparenzargument, ja, dass du halt, oder also die Behauptung ist eben, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die Behauptung ist eben, wenn du halt in deine App guckst, gibt ja diese Tank-Apps und die zeigt dir dann irgendwann innerhalb von 10 Kilometern die billigste Tankstelle an. Ich habe so ein Ding nicht, ich weiß nicht, wie die wirklich funktioniert, aber ich gehe mal davon aus, dass das also funktioniert.
Ja, die Tankstellen müssen tatsächlich ihre Preise melden in Echtzeit, genau. Und zwar zentral, und da wird das dann rausgelesen.
Dann fährst du da halt hin, du guckst ja nicht sozusagen in continuous time, guckst du ja nicht ständig auf die App, sondern du guckst jetzt halt.
Fährst du hin, ist der Preis gestiegen, während du unterwegs warst.
Dann ist der Preis
warst.
Wieder gestiegen, so, genau. Das und, passiert, das, ja. Und die Idee ist halt, dass wenn das nicht passiert, dass dann halt Consumer Search sozusagen einfacher wird und deshalb indirekt sozusagen, weil die Konsumenten stärker suchen können und auch ohne dabei sozusagen übers Ohr gehauen zu werden, dass deshalb der Wettbewerb steigt.
Das ist, so das die, ist eine ich, Verbesserung eine des Marktes, oder?
Yes, das ist
weil
die Idee.
Weil mehr oder bessere genau. Informationen auf dem Markt.
Genau, du machst, das ist die Idee. Du,
hinter, ja. Ja, ob
das,
ja, ja.
Das ist die Theorie, ob das so ja. empirisch funktioniert. Ist eben nochmal die Frage.
Andere Länder haben das, ja. Und da müsste man ja eigentlich nur hingucken. Was ich zuletzt gehört habe, das war, glaube ich, im Deutschlandfunken-Interview, da ging es um Österreich, die das machen, dass zumindest über die Zeit es im Grunde keine Änderungen an den Benzinpreisen gibt. Also es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es fast egal, ob du jetzt 20 Mal am Tag die Preise erhöhst oder nur einmal am Tag die Preise erhöhst. In der Summe oder im Mittel bleiben die Preise eigentlich gleich, übers Jahr gesehen. Also du scheinst da nicht wirklich einen Vorteil von zu haben. Außer, wie du sagtest, mit diesen Tank-Apps oder halt, dass du an der Tanke vorbeifährst und nicht morgens einen anderen Preis siehst als mittags und abends und dich da dann wieder drüber aufregst. Also mir scheint das auch eher kosmetisch zu sein, was da passiert.
Also wie gesagt, ich glaube, das ist forschungsmäßig noch nicht ganz wirklich sauber untersucht, weil das musst du ja wirklich kausal machen und so. Da gibt es alle möglichen Identifikationsschwierigkeiten, wenn du das in eine Maßnahme in einem Land, weil das wäre ja gut, wenn du das mal in einer Region eingeführt hättest und dann sozusagen die Nachbarregionen als Kontrollgruppe und so. Ich glaube nicht, dass man da.
Aber damit man sich auch klar macht, Entschuldigung, wie groß die Größenordnung denn höchstens sein könnte, dann muss man sich darüber Gedanken machen, in normalen Zeiten, wie groß sind denn die Preisdifferenzen, sagen wir mal, zwischen dem, ich glaube, der billigste Zeitpunkt ist irgendwie Samstags oder Sonntags mittags oder Montags vormittags oder so. Das ist der teuerste und der Sonntagmittag ist der billigste Punkt oder so. Da reden wir vielleicht über 4-5 Cent oder sowas.
Ja, ja, aber das ist ja nicht wenig. Also hier
klar, aber es ist jetzt nicht, oh, die Preise sind irgendwie um 70 Cent gestiegen, wir führen das ein und dann fallen sie wieder um 70 Cent.
Nein, das sondern, ist der Punkt. Ich habe ja gesagt, das würde dazu, die Idee ist, dass sozusagen Preisanstiege, die durch sowas, dass sozusagen der Vorwurf ist ja hier der Gierflation. So. Mit anderen Worten, dass hier Markups erhöht werden über den Kostenanstieg hinaus. Das ist ja der Punkt und die sozusagen indirekte Evidenz, die Leute dafür bringen, ist, dass eben in Deutschland diese Erhöhungen deutlich stärker stattfinden als eben im europäischen Ausland. Und da wird eben argumentiert, dass der Wettbewerb in Deutschland besonders nicht funktioniert. Und dann ist halt die Frage, kannst du den Wettbewerb verschärfen? Und das heißt nicht, dass die Preise nicht ansteigen würden, sondern die Idee ist halt, oder die Hoffnung oder das Argument ist, dass die Preise eben nicht so stark ansteigen. Also es gibt hier übrigens ein Papier, das ist übrigens das zweite Argument, wenn ich das noch, theoretische Argument, wenn ich das noch dann ausführen darf, von einem Christoph Simrod, ein Kollege, ein junger Kollege aus University of Essex. Und der schaut sich das an und sagt halt, also es ist tatsächlich so, dass du hast, also der guckt sich den durchschnittlichen E5-Preis in Cent pro Liter an, und zwar für den Februar 2026. Und da siehst du halt relativ flach bis so 4 bis 5 Uhr morgens. Und dann geht es durchaus um, sagen wir mal, 7 Cent pro Liter hoch für 7 Uhr. Das ist halt der typische, der Pendler. Ja? Da hast du den Peak, das ist ja, fast ja, 7, ungefähr 7 Cent geht es dann nach oben. Und das ist halt, weil da die Nachfrage besonders inelastisch ist. Also das ist ein klassisches sozusagen Markup-Argument. Die Leute, die da tanken müssen, die müssen tanken, damit sie ihren Berufsverkehr bewältigen können. Das heißt, die können nicht ausweichen. Und dann sinkt es sozusagen über den Vormittag wieder. Und dann hast du um 11 Uhr hast du so ein lokales Minimum. Und dann geht es nochmal ein bisschen hoch. Und dann geht es auch wieder kontinuierlich nach unten, so bis 8 Uhr. Und dann interessanterweise geht es wieder nach oben, weil ich vermute mal, weil die Tankstellen so ab 8 Uhr dann für ihre anderen, wenn die halt dann den Laden aufhalten müssen, nach irgendwann Überstunden zuzulegen und solche Sachen bezahlen müssen. So, das ist so der Tagesverlauf. Und er rechnet halt aus und sein Argument ist halt folgendes: Du willst halt eine Zeit festlegen für die Erhöhung des Preises, wo du danach sozusagen die meiste elastische Nachfrage hast. Also du willst die elastische Nachfrage, weil du willst halt quasi, du willst, und da sagt er, dann kommt
du
er auf 11
Uhr. Du willst, dass Holger, der tanken kann, wann er will, der überhaupt keine Inelastizität, du willst, dass ich gezwungen bin, den höchstmöglichen Preis zu zahlen. Ja, klar.
Nee, gerade nicht.
Doch.
Nee, gerade nicht.
Doch, genau.
Was, wie? Ich bin nicht gezwungen, zu irgendeiner Uhrzeit zu tanken. Es ist vollkommen egal, wann ich tanke. Ich tanke, wenn der Tank leer ist oder wenn ich Lust dazu habe. Genau. Wenn wir das jetzt so machen würden, wie du sagst, wäre ich ja gezwungen, zum höchstmöglichen Preis zu tanken. Es sei denn, ich weiß, wann die erhöhen und komme kurz vorher. Und wahrscheinlich sogar wird es dann irgendwann so sein, dass der Montagvormittag...
Olga ist der elastische Nachfrage.
Ja,
und der wird, den machst du zu marginal, also, ne, den machst du zu marginalen Nachfrage.
Ja, aber genau deshalb wird die Preiserhöhung nicht so stark stattfinden. Das
richtig
ist das Argument.
Aber ja, dadurch, aber
weil der Holger ausweichen kann.
Indem du den Holger zwingst, zum höchstmöglichen Preis zu kaufen.
Kaufen alle anderen ja sowieso zum höchstmöglichen Preis.
Fair enough. Du zwingst Holger, du willst Holger zum höchstmöglichen Preis. Aber das bedeutet, weil du eben Ausweismöglichkeiten hast, dass du sozusagen, dass die Preiserhöhung nicht so hoch ist.
Eben nicht, weil...
Ja, aber Holger zahlt trotzdem höhere Preise.
Ich muss heute tanken, also mein Tank ist leer, ich muss heute tanken, aber es ist egal, wann ich heute tanke. Das heißt, ich könnte mir theoretisch ein bisschen aussuchen, wann ich irgendwo hinfahre, wo es billiger ist. Wenn es nun einmal eine Erhöhung gibt, kann ich mir das nicht mehr aussuchen. Sondern muss den Preis bezahlen, der angezeigt wird an der Tankstelle.
Genau, und der wird niedriger sein als der höchste Preis, aber höher als der niedrigste Preis.
Genau, und es könnte sogar sein, dass Montagvormittag der Sprit ein bisschen billiger wird dann.
Es wird eine Umverteilung von den Pendlern auf Holger geben. Das ist
ja
die Idee.
Das meine ich. Ja.
Aber
ja,
insgesamt, so im Durchschnitt, das Argument sind dann die Preise niedriger. Das ist das Argument. Wobei das Modell, das da zugrunde liegt, ich bin mir noch nicht sicher, ob das ist ein sogenanntes Hotelling-Modell, wo du sozusagen eine Tankstelle an einer Kreuzung hast und eine andere Tankstelle ein bisschen weiter weg. Und ich glaube, ich fürchte, das relevante Modell müsste eben auch darüber nachdenken, was passiert eigentlich mit Tankstellen, die an der gleichen Kreuzung sitzen. Und da scheint mir zu sein, ich fürchte, dann kriegst du, wenn du das sozusagen koordinierst auf einem bestimmten, also das ist ein Gegenargument, das ich jetzt hier mal so als Ballon steigen lasse, weil wenn du dann die sozusagen koordiniert zu einem Zeitpunkt zwingst, den Preis zu erhöhen, was sozusagen, ich finde dann sozusagen das Kartell, das implizite Kartell wird ja einfacher, weil was hinter dir dann an dieser Kreuzung, es kommt ein bisschen darauf an, wie sozusagen, wie weit die andere Tankstelle weg ist, aber an dieser Kreuzung hinter dir doch nichts, richtig mal schön zu erhöhen, ja, und dann sozusagen, wenn das um 11 Uhr geschieht, dann erhöhen die erstmal richtig, damit sie sich versichern gegen den Spritpreis von morgen. Und das Kartell wird ja umso stabiler werden, weil gerade danach dann eine besonders elastische Nachfrage da ist. Ja, das heißt, die Bestrafungsmöglichkeiten im Kartell sind sehr hoch. Und das scheint mir eine Stabilität von dem Kartell zu erzeugen. Und das würde eher zu höheren Preisen führen.
Du setzt aber gerade voraus, dass alle zur gleichen Zeit erhöhen, ne?
Ja, das soll ja so gemacht werden.
Wann er will, aber nur einmal am Tag.
Nee, das soll wohl...
Nee, um 12.
Ich glaube, die Regelung ist
okay.
So. Also jetzt sagen die um 12, der Kollege hier, der sagt, der Siebenroth sagt, um 11 wäre das Optimale, aber es geht darum, dass du nur einmal darfst. Ja.
Das heißt, kurz vor der Erhöhung sehen wir Schlangen an den Tankstellen.
Also das ist sehr komplex. Am Ende ist es natürlich eine empirische Frage, aber das ist sehr, sehr komplex. Also wenn man das macht, würde ich das eigentlich gerne mal experimentieren wollen in einer Region. Aber so macht es die Politik natürlich nicht.
Und weil ja jetzt auch noch der Sprit teurer wird und die Energie teurer wird, alles wird teurer und alles wird teurer, nennen wir Inflation.
Inflation ist, wenn alle Preise gleichmäßig steigen.
Ah.
Also nicht gleichmäßig, aber sozusagen, wenn dem Durchschnitt alle Preise steigen. Mhm. Ja, das wird sich also das kommt jetzt darauf an, wie lange diese Ölkrise ist. Das wird sich, glaube ich, durchreichen allgemein an Preissteigerungen. Und das kommt jetzt darauf an, auch wie die EZB ihre Politik ausrichtet. Mir schien es so, als hätten die Märkte eher Zinssteigerungen jetzt eingepreist, jedenfalls eine schnellere Reaktion als bei der letzten Energiekrise.
Wenn Inflation ist, dass alle Preise im Durchschnitt gleich stark steigen, wir jetzt aber erstmal nur einen Ölpreisschock haben, also die Energiepreise steigen, Gleichzeitig wir aber so gut wie kein Wachstum haben, auch wenn sie immer bei 0,1% am Jubeln sind. Rutschen wir gerade in eine Stagflation?
Technisch gesehen könnte das so sein. Also weil der Ölpreis schockt, wenn er, wie gesagt, noch ein bisschen tatsächlich andauert. Wenn er noch ein bisschen andauert, dann haben wir darüber schon gesprochen, dann kann der durchaus... Ich meine, wir haben ja sowieso, die Wachstumserwartung war sowieso nicht hoch. Ja, und auch nur deshalb, weil wir relativ viel Geld fiskalisch in die Hand nehmen. Also es ist ein sehr zartes Wachstumspflänzchen. Ich glaube, vor dem Krieg waren die so 0,9 oder 1% so die, sagen wir mal, den Konsensuswachstum. Und wenn er da nur 0,5, 0,6%, je nachdem, wie lange das dauert, also was an sich jetzt kein großer Schock ist, ja, oder kein großer Effekt ist, aber dann kannst du ganz schnell mindestens in Stagnationsterritorium kommen. Und das fügt halt, das ist halt deshalb besonders schlimm für Deutschland, weil das halt noch zusätzlich, weil das ja jetzt schon über mehrere Jahre so ist, ja. Dass jedes, sagen wir, zärtliche Wachstumspflänzchen dann doch immer wieder durch irgendeinen Schock erstickt wird. Und gerade für Deutschland ist das, für USA ist das jetzt weniger ein Problem, wenn die da möglicherweise 0,5% weniger Wachstum haben. Aber für Deutschland ist das natürlich schon ein Problem, also irgendwann. Weil du am Ende des Tages sind unsere Staatsfinanzen so aufgebaut, dass sie, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, letztlich über das Bruttoinlandsprodukt finanziert werden. Ja, und wenn das nicht wächst, dann kommst du halt in Bredouillen, das ist schon klar.
Mal angenommen, wir kommen jetzt in eine Stagflation. Was machen wir denn dann? Was unternimmt man gegen Stagflation? Gibt es überhaupt was man unternehmen kann?
Naja, das ist das Interessante. Also zumindest über die letzte Stagflation gibt es jetzt zwei sozusagen. Deswegen ist es ja vielleicht ganz interessant, nochmal über Inflation zu reden. Also nicht nur aus dem aktuellen Kontext, aber eben, weil es zwei neue Forschungsarbeiten von ziemlichen Schwergewichten dazu gibt. Und die eine beantwortet oder versucht, ist genau diese Frage zu beantworten, die du gestellt hast, Holger. Allerdings muss man zusagen, nur das können wir sozusagen als Ökonomen seriös machen, mit den letzten großen Inflationen eben nach Covid und der Energiekrise als Versuchslaboratorium. Und das ist, ein sehr schönes Papier. Eigentlich, ich bin ein großer Fan von Gianluca Violante, Princeton. Der hat mit einem, Graduate Student oder einem jungen Kollegen, Felipe Alves, jetzt gerade vor kurzem im Februar ein neues Arbeitspapier publiziert und mit dem Titel Inflation versus Inklusion, Stabilization Policy in the Wake of the Pandemic. Und da wird eben genau gefragt, da gibt es eben die Überlegung, dass, und das, insofern ist es jetzt trotzdem schon noch ein bisschen anderes Szenario. Covid war natürlich ein viel größerer Schock als das, was wir jetzt hier sehen. Das muss man sich schon klar machen. Aber dass du halt einerseits, Stichwort auch Papier von Kurt Mittmann, dass zum Beispiel gerade der Covid-Schock, aber auch der jetzige Angebotsschock möglicherweise die unteren Perzentile, die ärmeren Leute besonders schwer trifft. Also willst du, wenn du nicht nur eine Stabilisierungspolitik machen willst, sondern eine, was die eben inklusive Stabilisierungspolitik nennen.
Inklusion, okay.
Ja, genau. No one is left behind. Also auch die ärmsten Perzentile oder die am stärksten betroffenen Einkommensperzentile sollen eben nicht ins Bodenlose sinken. Du kannst ja im Prinzip, theoretisch, wenn du nur sozusagen auf die Durchschnitte guckst, könntest du ja eine Stabilisierungspolitik haben, wo es im Durchschnitt stabilisiert.
Genau, einer profitiert.
Genau, profitiert oder im Durchschnitt profitiert, aber bei manchen Leuten tatsächlich der Boden wegfällt. Ja? Und das hat man eben, ich meine, genau so hat man ja die fiskalischen Transfers, wir erinnern uns in Covid, in den USA ja designt, die hatten alle diese Komponente oder dieses Element, dass man die irgendwann ab einem bestimmten Einkommen nicht mehr gezahlt hat. Ja? Das war einkommensbasiert oder arbeitslosenbasiert. Christian hat da auch mehrere Papiere zugeschrieben, haben wir auch hier schon drüber gesprochen. Also das ist so diese eine Geschichte. Und gleichzeitig hat man eine massiv laxe und stabilisierungspolitisch wirkende Geldpolitik, die eben versprochen hat, so lange expansiv zu bleiben und so lange an der Nullzinsgrenze unten zu bleiben, also die Zinsen so niedrig wie möglich zu halten, bis der Arbeitsmarkt tatsächlich Zeichen von Verbesserung zeigt, unabhängig sogar davon, wie die Inflationslage ist. Also eine sehr, sehr expansive Geldpolitik. Wir haben also eine sehr expansive Fiskalpolitik gehabt, eine sehr expansive Geldpolitik. Gleichzeitig hatten wir aber eben diese Angebotsbeschränkungen. Erst wegen Covid und die Lieferketten, dann jedenfalls in Europa, ein bisschen in den USA auch durch die Energiekrise von Russlandkrieg. Und dann hast du eben diesen, ja, dann hast du eben diesen ganz massiven Trade-off, wie wir Ökonomen sagen, weil du einerseits willst du durch Nachfragestimulierung auch noch das letzte Perzentil oder das ärmste Perzentil bewahren, davor vor der Armut bewahren. Auf der anderen Seite, wenn du dann gleichzeitig einen Angebotsschock hast und nicht mehr so viel produzieren kannst, dann produzierst du eben so viel Inflation, dass, was du den Ärmeren mal gegeben hast, sozusagen über die Inflationsschiene im Sinne von Realeinkommen dann wieder verloren geht. Und das ist sozusagen der Trade-off, den die Politik in so einem Angebotsschock eben irgendwie managen muss. Und die haben ein Papier geschrieben, wo die Modelle bauen, wo alle diese Elemente drin sind. Und die kommen tatsächlich zum Ergebnis, dass es die Amerikaner zumindest übertrieben haben. Und die sagen, die aggregierte Stimulierung hätte auch erreicht werden können oder genügend Stimulierung erreicht werden können, indem man entweder sozusagen, was man gemacht hat, ist, dass Fiskalpolitik sehr großzügig war und die Geldpolitik sehr expansiv war. Und die, weil die ein Modell haben, können sie sich sozusagen kontrafaktische Welten bauen und sagen, was wäre passiert, wenn wir nur die Fiskalpolitik großzügig gemacht hätten und die Geldpolitik sehr stark auf Inflationsbekämpfung ausgerichtet hätten, viel früher, als wir das gemacht haben. Oder andere Versionen sozusagen, die Geldpolitik relativ lax so gelassen haben, wie sie war, aber die Fiskalpolitik nicht so großzügig, also nicht diese Stimulus-Schecks verschickt hätten. Und die sagen, was das angeht, hätte beide diese Politiken, hätte die Inflation, hätte nicht, wenn wir das gemacht hätten, hätte nicht zu dieser großen Inflation in Amerika geführt. Also insofern hat Christian recht, es reicht nicht immer nur auf den Angebotsschock zu gucken, der da ist, sondern was macht die Politik da ja draus? Lässt sie das sozusagen zu oder nimmt sie das in Kauf? Darüber redet jetzt auch das andere Papier, über das wir gleich sprechen werden. Letzter Satz noch. Und dann sagen sie, also wenn man nur eines gemacht hätte, wäre es besser gewesen, was die Inflation gewesen wäre. Die Verteilungs- und Wohlfahrtswirkungen sind aber nochmal sehr anders zwischen den beiden. Und also mit anderen Worten, wenn du geldpolitisch stimulierst, fiskalpolitisch eher aus bisschen austeritätsmäßig machst, also jedenfalls nicht das machst, was die Biden und die Trump-1-Administration damals gemacht haben, wenn du das weglässt, dann hast du massive Wohlfahrtsverluste. Also du stabilisierst zwar Inflation und du stabilisierst auch die aggregierte Ökonomie, aber du hast massive Wohlfahrtsverluste, weil eben aus verteilungspolitischen Gründen, weil es gibt da die unteren Perzentile, denen fällt halt wirklich der Boden weg. Und umgekehrt, wenn man sozusagen, also die sagen, der optimale Politikmix wäre gewesen damals, das machen, was man gemacht hat auf der fiskalischen Seite, also mit anderen Worten, den Armen helfen. Aber geldpolitisch hätte man viel früher auf die Bremse treten müssen und viel eher restriktiv machen müssen, um diese Nominaleinkommensgewinne oder die Stützung der Nominaleinkommen, die man den Leuten fiskalisch gegeben hat, sozusagen nicht über die Inflation zu erodieren. Das ist im Grunde genommen in a nutshell das Papier.
Hätte man das vorher wissen können? Hätte man es überhaupt besser machen können? Oder war das im Grunde, wie nennt man das denn, ein Schuss ins Blaue? Also man muss mal gucken. Können wir für die Zukunft was daraus lernen? Oder ist jeder Schock anders?
Also vorher wissen, schwierig, weil wir, also ich erinnere mich, während der Pandemie gab es eine große Diskussion darum, es war relativ klar, es ist ein Angebotsschock, Leute können nicht zur Arbeit, das ist ein Angebotsschock. Und bestimmte Produkte können nicht mehr oder Dienstleistungen können nicht mehr produziert werden. Jetzt war aber die Situation auch, dass man darüber diskutiert hat, vielleicht, weil es am Anfang auch nicht so eine starke Inflationsbewegung gab, vielleicht ist es doch ein bisschen anders gelagert, weil nicht alle Dinge angeboten werden, kriege ich das tatsächliche für mich gefühlte Preisniveau viel stärker nach oben springt als die Preise, die ich sehe. Also wenn ich nicht ins Stadion gehen kann, um Fußball zu gucken, dann ist ja gar kein Preis in die Decke gegangen. Ich konnte einfach nicht mehr ins Stadion gehen, um Fußball zu gucken. Mit dem gesparten Geld, was mache ich mit dem gesparten Geld? Hau ich das für was anderes raus oder spare ich das? Und weil im Grunde genommen mein implizites Preisniveau nach oben springt, spare ich relativ viel. Das war eine Diskussion, die wir hatten. Und darauf ist dann nicht klar, wie du reagieren solltest, was die Geldpolitik angeht. Also ich glaube, aus der Zeit heraus, zumindest am Anfang, in der Pandemie würde ich jetzt mal die Zentralbanken da ein bisschen, ja, man sollte halt nicht hinterher erstmal immer klüger, ne?
Aber ich glaube, wichtig ist am Anfang. Am Anfang ist, glaube ich, schon wichtig, weil Also zumindest das Biden-Stimuluspaket wurde in real time von Ökonomen kritisiert als zu viel. Ja, also Trump, die Trump-1-Sachen waren okay, aber Biden hat im Prinzip es war ein bisschen eine politische Sache, hat sozusagen er hat im Wahlkampf versprochen, ich mache noch ein richtiges Stimuluspaket im Frühjahr 2021. Das Problem war, im 2021 war die Pandemie durch Impfungen und so weiter halt faktisch letztlich vorbei. Ja. Und da hätte man sich auch im Sinne von Gianlucas Paper vielleicht wirklich mehr auf Armutsbekämpfung und auf sozusagen die Heilung von Scarring-Effekte nennt man das, also Vernarbungseffekten kümmern müssen, als sozusagen dem unteren Mittelstand in Amerika noch mal ein paar tausend Dollar per Schecks zuzuschieben. Also ich glaube, darauf haben Ökonomen tatsächlich wirklich in real time gewarnt. Das muss man fairerweise sagen.
Und was lernen wir jetzt für die Zukunft raus? Also, weil das, was wir gerade mit dem Ölpreis sehen, ist ein Angebotsschock. Wie gehen wir denn mit dem um, angesichts der Lehren aus dem letzten?
Ja, wenn wir glauben, dass der dauerhaft ist, wollen wir gucken, dass wir Leute versichern. Also ich glaube, das ist, was eben die Hank-Literatur, diese heterogene Agentenliteratur uns lehrt, dass der Staat dafür sein soll, Versicherungen zu bringen, in dem Maße, wo es die Leute halt nicht selber können. Wie gesagt, das ist halt, ich habe es ja vorhin auch gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir auch nicht in Nanny-State kommen, wo die Leute dann einfach für alle Unbilden dieser Welt den Staat erwarten. Aber im Prinzip ist es schon richtig, dass der Staat diese gesellschaftliche Versicherung aufbringen soll und bei gleichzeitig vermutlich härtere Geldpolitik. Das wäre das Ergebnis jetzt aus dem Papier, wenn man das kauft.
Wobei ich glaube, man muss auch, das ist jetzt außerhalb von dem, was Gianluca und sein Co-Autor machen, man muss auch denken, dass man noch mal eine extra Runde vorsichtig sein sollte, denn Fiskalpolitik ist nicht gleich Fiskalpolitik. Ja? Ich glaube, das Urteil ist noch draußen zu sagen, es riecht eher danach als das, was die Amerikaner gemacht haben, nämlich sozusagen Geldersatzleistungen zu bezahlen. Jedenfalls während der Pandemie diese exzessiv hohen, aber kurzfristigen Arbeitslosenversicherungsleistungen zu haben. Relativ zu der Situation, wo man den Leuten sagt, na ja, bleibt mal in dem Job und dann arbeitet ihr jetzt einfach weniger Kurzarbeitergeld. Es riecht danach, als sei die europäische Antwort auf die letzte Krise jedenfalls nicht die ideale gewesen. Vielleicht war sie gut auf die Krise davor, aber jedenfalls auf die letzte Krise war sie wahrscheinlich nicht so toll. Denn die Reallokation von Arbeitskräften in den USA hat danach durchaus zusätzliche Wachstumskräfte auf der Angebotsseite eben auch bewegt, die wir in Europa nicht so haben. Und das sollte man mit im Kopf haben. Also gerade wenn man denkt, das ist nicht sehr kurzfristig, sondern es ist eher dauerhaft. Und wobei, also dauerhaft heißt nicht für immer.
Ja, aber wusste ja niemand, wie lange es dauert. Das ist ja eine ähnliche Situation wie jetzt.
Genau, at hindsight, ja. Also im hinterher hätte auch sein können, Pandemie ist nach 3 Monaten vorbei. Dann wäre die Geschichte aus Europa die kluge Sache gewesen. Das Ganze zog sich aber 1,5 Jahre. Und dann war halt das eine feine Sache, dass die Leute in den USA aus Kellnern wurden andere Arbeitskräfte. Und danach gab es halt zu wenig Kellner. Und die haben insbesondere sich halt Arbeitsplätze gesucht, die sehr produktiv sind. Die aber hohe Suchkosten haben, den Arbeitsplatz zu finden. Das ist, glaube ich, die Geschichte, die man hier erzählen kann. Das haben wir in Europa eben nicht gehabt. Sondern die Leute haben das weiterhin gemacht, was sie gemacht haben, haben eine Zeit lang aufgehört zu arbeiten, sind dafür entschädigt worden, dass sie aufgehört haben zu arbeiten. Kommt jetzt drauf an, ne? Wenn es jetzt irgendwie 2 Monate Produktionsstillstand ist und danach ist Chemieindustrie wieder supi, dann ist natürlich das Sinnvolle, die Leute bleiben in der Chemieindustrie. Wenn wir glauben, der Krieg zieht sich hin und wir haben 2 Jahre lang die Straße von Hormuz gesperrt, bis die Saudis Öl- und Gaspipelines irgendwo ans andere Ende ihres Landes konstruiert haben.
Nicht nur, es geht auch um Urea. Wir haben wieder die Düngergeschichten.
Ja, natürlich.
Die Düngergeschichten lassen uns nicht los.
Genau.
Gepisst. Es geht immer um Pisse.
Ja. Wobei, da ist es ist halt, das ist tatsächlich eine Sache, die natürlich massiv den Rest der Welt betrifft, aber nicht so stark Europa.
Ja.
Weil europäische Böden sehr fruchtbare Böden eigentlich sind und wir die im Zweifelsfall können wir die komplett mit Gülle düngen. Also nicht komplett, aber wir haben eben eine relativ...
Wir nehmen Scheiße statt Pisse.
Ja, also das ist so. Also ich erinnere mich noch am Anfang in der Energiekrise, wir sind durch Südtirol gefahren und da standen so große Schilder, es tut uns fürchterlich leid, aber wir haben eigentlich immer, wir haben die letzten 50 Jahre aufgrund des Tourismus irgendwie verzichtet auf Gülledüngung. Von den Obstplantagen. Jetzt machen wir es halt wieder so, wie wir vor 100 Jahren gemacht haben.
Gut, betreffen würde uns das schon, haben über eine humanitäre Katastrophe in Afrika, es betrifft uns das anderweitig.
Global ist das ein Riesenproblem.
Bei uns wird niemand deswegen verhungern.
Genau, es ist halt für das Wachstum der Lebensmittelproduktion, die wir haben, ist halt die Produktion von Stickstoffdünger ist eben essentiell einfach.
Irgendwer sagte im Vorgespräch, das Wachstum trügt. Nee, wir haben sogar ein Paper, das so heißt, ne?
Es gibt dazu auch ein Paper, aber das eigentlich, also wir haben einen FAZ-Artikel gelesen von unserem Kollegen Alfons Weichenrieder, der auch ein Forschungspapier geschrieben hat, das wohl in den Perspektiven der Wirtschaftspolitik erscheinen wird oder schon erschienen ist, weiß ich nicht. Aber das war ein FAZ-Volkswirt vom 23. Februar, wo er das Argument macht, dass wir uns mal wieder sozusagen nerdig in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung vertiefen müssen. Und
ich dachte, das macht ihr immer, das ist euer Job.
Ja, nee, man muss dann auch immer nochmal nachgucken, wie die Definitionen einfach sind. Also typischerweise denken wir denken ja meistens über Bruttoinlandsprodukt nach, ja. Und meistens nimmt man das so, das ist irgendwie so der Kuchen, der verfrühstückt werden kann. Auf dem haben wir ja vorhin auch schon gesehen, sozusagen, mit dem sich als Funktion dessen sich der Staat finanzieren kann, etc., etc., etc. Und da sagt er jetzt, ja, da sagt er sozusagen, das Wort Brutto muss man hier mal problematisieren. Also mit anderen Worten, warum heißt das Bruttoinlandsprodukt eigentlich Brutto? Ja, man sagt es ja so vor sich hin, so Bruttoinlandsprodukt, bla, viele denken dann gar nicht drüber nach, was eigentlich diese einzelnen Wortbestandteile eben bedeuten und insbesondere, was das Brutto bedeutet. Ja? Gut, das kann man sich klar machen, wenn man versteht, was das Nettoinlandsprodukt ist oder was der Unterschied zwischen den beiden ist. Und das sind eben die gesamtwirtschaftlichen Abschreibungen. Also mit anderen Worten, den Verbrauch von Kapitalien. Also mit anderen Worten, im Bruttoinlandsprodukt ist drin sozusagen, sind eben alle Investitionen erfasst, aber der damit auch alle Investitionen, die nur dazu dienen, den Kapitalstock zu erhalten. Mit anderen Worten, im Bruttoinlandsprodukt sind die sogenannten Bruttoinvestitionen. Das ist aber nicht eine Größe dafür, wie groß sozusagen erstmal der Kapitalstock selbst wächst, weil wenn du Abschreibungen hast, also wenn die Abschreibungen der Höhe der Brutto...
Ja, wenn ich ihn erhalte, wächst er ja gar nicht.
Genau, also du kannst so eine Situation haben, wo die Abschreibungen so groß sind wie die Bruttoinvestitionen und dann gibt's eben, dann sind die Nettoinvestitionen null und dann gibt es keine Zufügung des Kapitalstocks. Und was das halt auch bedeutet ist, dass du sozusagen, wenn du jetzt mal nicht im Sinne von Kapitalstock denkst, sondern von in welchem Kuchen ich sozusagen, welchen Kuchen ich eigentlich verfrühstücken kann, ist, natürlich kannst du im Prinzip sozusagen das Bruttoinlandsprodukt verfrühstücken als Volkswirtschaft, aber wenn du das sozusagen tust, bei hohen Abschreibungen, dann bedeutet das eben möglicherweise das auf Kosten deines Kapitals. Du isst sozusagen deinen Kapitalstock auf.
YOLO-Politik.
Genau, also du isst dein Kapital, du isst sozusagen nicht nur das, was neu gebacken wurde, sondern auch noch das Brot sozusagen aus den letzten paar Jahren. Würdest du dann auch noch mit aufessen.
Genau, und ich hüpfe dann im Tütü mit dem Füllhorn durch den Park.
Und dann muss er halt auch mal den Obstbaum abholzen, um den zu verfeuern, ne? Wenn dir kalt genau. ist.
Ja, zum dann stinkt es aber auch nicht mehr so einer Gülle.
Genau, auch so, genau, also. Und sein Argument ist, dass sich eben das Netto, also natürlich in einer Volkswirtschaft, wo dieser Abstand relativ gleich bleibt, dann brauchst du dich nicht groß drüber Gedanken machen, ob du jetzt das Nettoinlandsprodukt oder das Bruttoinlandsprodukt anguckst. Zweifel ist dann das Bruttoinlandsprodukt einfacher zu verstehen, weil das halt einfach die Bruttoinvestition nimmt und die haben wir in der Volkswirtschaft in Gesamtrechnung und gut ist. Aber sein Argument ist, die haben sich eben dieses Verhältnis von Bruttoinvestitionen zu Abschreibungen hat sich eben massiv verändert. Also er sagt zum Beispiel, um ein paar Zahlen zu sagen, der Anteil der Abschreibungen am Bruttoinlandsprodukt ist deutlich gestiegen. Also im Jahr 1970 waren 11,2% des Bruttoinlandsprodukts Abschreibungen. Im Jahr 2025 waren das also im Grunde genommen verdoppelt, 20,6%. Ja. Und das hat, was das eben bedeutet, ist, dass die Wachstumszahlen, die wir typischerweise das Bruttoinlandsprodukt berechnen, wenn du das Nettoinlandsprodukt anguckst, also das ist, was du sozusagen verfrühstücken kannst, ohne deinen Kapitalstock anzutasten. Diese Wachstumsraten sind eben deutlich niedriger ausgefallen als die Bruttoinlandsproduktsraten und hat eben insbesondere auch für die Staatsfinanzen sozusagen eine Konsequenz, argumentiert er, weil am Ende des Tages, klar, du kannst theoretisch auch vom Staat her das Bruttoinlandsprodukt verfrühstücken, aber das bedeutet, dass du eben zum Teil auch deinen Kapitalstock mit verfrühstückst. Und das ist halt letztlich keine, sagen wir mal, sustainable Staatsfinanzierung. Ja, du willst also eigentlich gucken, er argumentiert, dass man sich halt Schuldenquote und Defizitquote und solche Sachen eher in Relation zum Nettoinlandsprodukt angucken soll. Und das hat sich halt deutlich verschlechtert über die Jahre, weil die Abschreibungen so groß geworden sind. Das ist, glaube ich, das Argument.
Mit anderen Worten, wenn wir aufhören oder wenn wir die Abschreibungen senken, haben wir mehr Wachstum?
Nee, ich glaube, das Argument oder der Punkt, der dahinter steckt, ist, die Kapitalgüter, die wir in der Produktion verwenden, die haben sich verändert. Und das siehst du auch, wenn du dir Länder auf der Welt anguckst. Typischerweise werden die Kapitalgüter kurzlebiger, die im Schnitt eingesetzt werden, je weiterentwickelt eine Volkswirtschaft ist. Um es einfach auszudrücken, ärmere Länder haben meistens einen Großteil ihres Kapitalstocks in Form von Gebäuden, Wohngebäude, aber auch Produktionsstätten. Die Ausstattung mit Maschinen, mit gegebenenfalls hochtechnologischen Maschinen, die haben eher die reichen Länder. Und wenn du jetzt daran denkst, wie sieht jetzt bei Maschinen die Technologie aus 1970, da denke ich eher über großtechnische Anlagen nach, wenn es um industrielle Produktion geht, was weiß ich, Hochöfen, große chemische Grundstoffproduktion und so weiter, als vielmehr um zum Beispiel Computerausstattung.
Ist ja fast schon, womit wir wieder am Anfang wären, so ein Computer ist im Grunde Konsum.
Das ist nicht Konsum, sondern der Unterschied.
Er nähert sich dem Konsum gut an, da hat das schon recht.
Nein, es geht um Vorprodukte, es geht um die Frage von Vorprodukte.
Ein Vorprodukt,
Das Bruttoinlandsprodukt ist nicht die Summe aller produzierten und mit Preisen bewerteten Güter und Dienstleistungen.
Hey, Moment, das habe ich aber so gelernt damals in den 90ern.
Ja, aber das ist es nicht. Sondern das ist die Summe aller produzierten Güter und Dienstleistungen abzüglich aller Güter und Dienstleistungen, die selber in den im Produktionsprozess untergegangen sind.
Mit anderen Worten, es geht um die finalen Güter. Das habe ich dir so beigebracht, lieber in unserer Makro-Mikro-Vorlesung. Es geht um die finalen Gebrauchsgüter sozusagen. Computer werden wie Nägel. So sind mehr wie Nägel als wie Häuser. Genau. Das ist, glaube ich, was Christian eigentlich sagen wollte.
Und jetzt sozusagen der Unterschied zwischen einem Investitionsgut und einem Vorprodukt ist letztlich nur die Frage von der Zeit, die das in dem Produktionsprozess drin ist. Ja, also irgendwie Schmieröl, was ich in eine Maschine kippe, was sich dann verbraucht, würde ich typischerweise eben nicht als Investition verbuchen. Auch wenn das nicht sofort, wenn ich das in die Maschine reinkippe, weg ist. Aber das ist halt so kurzlebig, dass die Produktionszeit, die wir uns angucken, die ist halt länger als wie lange das Schmieröl in der Maschine lebt. Ja, aber die Maschine selber ist eine Investition. Aber wenn ich über 10 Jahre denke, dann ist die vielleicht keine Investition mehr, sondern eigentlich ein Vorprodukt. Da gab es dann historisch auch interessanterweise, als die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung erfunden wurde, eine umfangreiche Diskussion darum, wie gehen wir mit Vorprodukten um, wie gehen wir eigentlich mit Investitionen um, sind Investitionen ja eigentlich Vorprodukte, was gilt übrigens auch für den Staat.
Da geht doch gerade so ein Türchen auf, wo man politisch wieder ein bisschen weniger redlich sein kann, wenn man das möchte, ne?
Die historische Diskussion bei der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung war ursprünglich durchaus so, dass man überlegt hat, ob man nicht die Staatsausgaben als Vorprodukte verstehen muss. Weil dadurch, dass der Staat, stellen wir uns den Staat in den 20er Jahren vor, was der zur Verfügung stellt, innere und äußere Sicherheit, der stellt ein Rechtssystem zur Verfügung. Wenn das die Dienstleistungen des Staates sind, dann sind die aber essentiell eigentlich für den wirtschaftlichen Prozess. Und die gehen im Grunde genommen in die Produktion selber ein, weil ja, damit man mir nicht meinen Trecker vom Hof klaut, muss da irgendwo ein Polizist stehen. Das ist Teil des Produktionsprozesses in der Landwirtschaft, dass ein Polizist kommt und verhindert, dass man mir den Trecker vom Hof klaut. Also so war die Diskussion. Man hat sich dann anders entschieden und hat gesagt, nee, das ist jetzt nicht ein Vorprodukt, sondern es ist eine eigenständige Verwendung, wie Konsum und Investitionen auch. Aber diese Abgrenzungen, die sind natürlich nicht Gott gegeben, sondern die sind menschengemacht.
Was man daran sieht, und das ist übrigens, da kommen wir jetzt wieder zum Artikel zurück, dass man früher die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, für Patente und Computerprogramme und so als Vorprodukte nicht sozusagen zu den Investitionen rechnet, inzwischen aber zu den Investitionen und damit die gekauften Patente, Blueprints und so weiter zum Kapitalstock. Also wir haben jetzt zum Kapitalstock der Bundesrepublik Deutschland oder jedem Land auf der Welt gehört jetzt offiziell auch ein immaterieller Kapitalstock. Und der aber typischerweise auch, jedenfalls im Vergleich zu Häusern, aber auch im Vergleich zu physischen Anlagengütern, nochmal eine höhere Abschreibungsrate hat. Und auch, das ist übrigens einer der Gründe, je mehr du sozusagen, genau wie Christian gesagt hat, je mehr du technologisch sozusagen fortgeschritten bist, desto mehr benutzt du typischerweise immaterielle Anlagen, Kapitalien in deinem Produktionsprozess. Das erhöht wiederum die Abschreibungsrate in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und das damit wird sozusagen die fast mechanisch die Differenz zwischen Brutto- und Nettoinlandsprodukt eben größer. Ja, wenn du das, also wir haben, also zum Teil ist es tatsächlich mechanisch, dieser Prozess, weil wir eben uns irgendwann entschieden haben, in Beginn der 2000er Jahre irgendwann tatsächlich die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung zu ändern. Also genau diese Abwägung ein bisschen anders zu treffen, jetzt zwar nicht in Bezug auf die Staatsausgaben, aber in Bezug eben auf andere Ausgaben, haben wir das eben historisch geändert, weil die Argumente ein bisschen anders gewichtet wurden. Das zeigt eben, dass es nicht Gott gegeben ist, sondern dass es letztlich eine statistische Definition ist.
So, was würde jetzt passieren, wenn wir ehrlich rechnen würden? Also wie würde das deutsche Wachstum oder das deutsche Bruttoinlandsprodukt aussehen?
Das ist ehrlich gerechnet. Das
ja
ist
gut, halt was weisen wir weisen aus? Brutto, ne? In der Zeitung
weisen, steht das Brutto. Wir weisen beides aus in der Statistik.
In der Statistik, aber was steht in der Zeitung? Ich lese ja nicht Statistik, ich bin ja dumm.
In der Zeitung wird in der Regel über das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
geredet. Also Alfons Weichenreder sagt, pro Jahr lag das nominale Wachstum des Nettoinlandsprodukts im Durchschnitt knapp 0,2 Prozentpunkte unter dem des Bruttoinlandsprodukts. Anders formuliert, das tatsächlich verteilbare Einkommen wuchs spürbar langsamer, als es die BIP-Zahlen suggerieren und das seit 1991. Jetzt hört sich 0,2 pro Jahr ein bisschen wenig an, 0,2 Prozentpunkte. Aber ist natürlich klar.
Wenn du sowieso nur 0,5 hast.
Nee, wenn du das über, wie viel, seit 1991 haben wir jetzt über 30 Jahre, wenn du das dann aufkumulierst, das ist dann schon ein Unterschied natürlich. Ja? Und das hat Konsequenzen für die Staatseinnahmen und so weiter. Oder für die fiskalische Gesundheit eines Staates, wenn du sozusagen dir überlegst, dass du eigentlich davon, dass deine Staatsausgaben bezahlen willst und nicht vom Bruttoinlandsprodukt, also indem du Kapital, sozusagen Kapitalstock verbrauchst, dann sieht die fiskale Situation ja noch mal ein bisschen anders aus. Das ist, glaube ich, das Argument von Weichenreder.
Das heißt aber doch, dass ich eigentlich nur dann eine informierte politische Entscheidung treffen kann, auch als Wähler eine Entscheidung treffen kann, wenn ich über das Nettoinlandsprodukt Bescheid weiß und nicht nur über das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, solange die Zeitung mir nicht sagt, wie das Nettoinlandsprodukt sich verhält, kann ich über Wirtschaftspolitik relativ wenig Aussage treffen, oder?
Ja, weiß ich nicht. Weil die Frage ist halt, worum es geht im Sinne von, also dass wir die Vorprodukte rausrechnen, sozusagen in der laufenden Periode ist, weil wir sozusagen Doppelzählungen verhindern wollen. Wenn man sich darüber Gedanken macht, sozusagen wie viele Leute sind beschäftigt, wir nehmen das Bruttoinlandsprodukt vielleicht als Proxy nicht für Konsummöglichkeiten, sondern wir nehmen das als Proxy für wie viel Aktivität gibt's eigentlich in der Wirtschaft? Das ist ein sinnvolles Maß, weil das misst halt Aktivität. Das misst nicht Wohlstand. Wohlstand muss man anders messen und das ist sehr schwierig zu messen. Da ist das Nettoinlandsprodukt eine wichtige Information zu haben, ja. Und diese Divergenzen sind selber durchaus interessant. Und die haben eben was zu tun auch mit einer Ausrichtung von Investitionen. Klammer auf, Klammer zu. Eine Sache, die man eben sieht, wenn man etwas tiefer in die Zahlen reinschaut, ist, dass während das durchschnittliche Alter des deutschen Kapitalstocks, das steigt, sind die Kapitalgüter, die besonders lange Abschreibungsraten haben, nämlich Häuser, sind die, die besonders schnell altern. Also da ist besonders wenig, anders ausgedrückt, da ist halt besonders wenig passiert in den letzten Jahren. Und das spielt natürlich auch in diese Statistik durchaus mit rein. Wie sehr, das ist dann die andere Dimension, wie sehr dieses Nettoinlandsprodukt kurzfristig heißt, was habe ich da eigentlich zur Verfügung, ist dann auch wiederum nicht klar, weil Abschreibungen sind zunächst einmal auch statistische Größen. Ja, also so ein Haus, in dem du wohnst, das wird halt jedes Jahr ein bisschen älter und da gibt es eine Abschreibung für. Das ändert sich aber jetzt nicht unmittelbar, sondern im Durchschnitt gehen dann irgendwann halt Wasserleitungen kaputt und so. Also das ist, ich glaube, sinnvoll ist, man guckt sich beides an und wenn man gerade so eine langfristige Divergenz
ja, aber
hat.
Aber das macht er ja.
Ja, ich habe ja, das ist ja keine Kritik, das ist ja keine Kritik, das war eher eine Frage, die Antwort auf Holgers Frage.
Die ich vielleicht ein bisschen falsch formuliert hatte. Mir ging es jetzt tatsächlich nicht um die ökonomische Perspektive darauf, weil die haben wir sowieso, sondern einfach so um so eine alltagspolitische Perspektive. Also ich schlage die Zeitung auf oder mache Fernsehen oder was auch immer die Leute heutzutage machen. Ich schlage die Zeitung auf und da steht, ja, so Bruttoinlandsprodukt 1% gestiegen und ich denke mir, ach, dann machen die da in Berlin ja eine anständige Wirtschaftspolitik. Kann ich das überhaupt daraus ableiten?
Ja, das ist. Also ich glaube, die, ja, weil kurzfristig.
Ja, ich glaube, die für die kurzfristig, genau.
Genau. Ne, weil sozusagen kurzfristig ist das der Indikator. Diese anderen Sachen sind halt langfristige Verschiebungen. Ja, wo rein investieren wir eigentlich?
Aber wenn du jetzt einen Artikel hättest, wo die FAZ sagt, das Wachstum Deutschlands war in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren 1%. Und dahinter verbirgt sich eigentlich, dass du nur Nettoinlandsproduktwachstum von, sagen wir mal, 0,5% hattest in den letzten. Dann wäre das sozusagen als Headline von der FAZ, ich will den Kollegen bei der FAZ nichts unterstellen, aber dann wäre das als Headline von der FAZ oder als, sagen wir mal, als Propaganda von irgendeinem Ministerium problematisch.
Mindestens fahrlässig.
Ja, oder wenn du über einen internationalen Vergleich nachdenkst. Ja. Wenn du dich fragst, wie hoch war das denn das Wachstum in den USA, wie hoch war das Wachstum in Europa? Und im Sinne, und das in dem Sinne von einem Wohlfahrtsmaß verwendest. Ja, da kann man eben quasi in der Umklassifikation von Vorprodukten zu Investitionen, kann man plötzlich ganz viel Bruttoinlandsproduktwachstum könnte man generieren. Ich sage Umklassifikation, also es ist eine Frage von Abgrenzungen, die die Statistiker machen müssen, die vielleicht problematisch ist. Und wenn ich den Vergleich machen möchte, ist es gute Wirtschaftspolitik oder schlechte Wirtschaftspolitik nicht so im Sinne von Konjunktur Jahr für Jahr, sondern im Sinne von, wenn wir mal die letzten 25 Jahre Revue passieren lassen, ist es eigentlich diese oder jene Grundsatzentscheidung eine kluge Entscheidung gewesen, dann macht es Sinn, darauf zu gucken.
Gibt es sowas, was Christian da gerade gesagt hat? Also gibt es irgendwelche Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, die daran arbeiten, die das nachhalten, die da.
Eigentlich nicht, weil eben die Ausgestaltung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die läuft über internationale statistische Konventionen. Die Idee ist, dass du im Prinzip überall gleich diese Dinge berechnest.
Ja, aber das stimmt nicht. Das ist nicht so. Also, und zwar, weil die Europäische Union und die USA insbesondere leicht unterschiedliche statistische Konzepte verwenden. Also im Grundsatz hat man sich auf Konventionen geeinigt, aber wie man sie dann tatsächlich umsetzt, ist unterschiedlich. Die USA zum Beispiel beim Messen von Preisen haben immer stärker auf sogenannte hedonistische Preisindizes gesetzt als die Europäer, weshalb die USA grundsätzlich die Preisentwicklung in den letzten Jahren, Jahrzehnten etwas günstiger dargestellt haben, weil man die Qualitätsverbesserungen stärker gewichtet hat, als was in Europa passiert. Beide tun das, aber die Frage ist, wie stark tue ich das und wie tue ich das im Detail? Die sind unterschiedlich. Auch haben die USA viel früher die Forschungs- und Entwicklungskosten und viel stärker in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung als Investitionsgüter schon verbucht, als das die Europäer gemacht haben. Auch da die Frage von Abgrenzungsunterschieden, die sind da. In der Europäischen Union haben wir die Sachen relativ stark harmonisiert. Aber international gibt es Detailunterschiede, auch weil es einfach Traditionen gibt, die unterschiedlich sind. Wie misst man was und so weiter, macht es halt kompliziert. Macht das riesig was aus? Nicht, aber es macht halt was aus.
Aus ökonomischer Perspektive, so wie wir es jetzt gerade besprochen haben, Nettoinlandsprodukt und Vorprodukt und aller möglicher Kram. Haben wir in den letzten 25 Jahren gute Wirtschaftspolitik gemacht oder nicht?
Aber das hängt ja nicht an diesem Unterschied jetzt sozusagen zwischen Bruttoinlandsprodukt.
Klang bei Christian eben so mysteriös, dass ich dachte, hui.
Nein, ich glaube nicht, dass das es meint. Der Punkt, der dem gemacht wurde, ist sozusagen, du willst dir im Zweifel wirklich beides angucken, wenn du so eine langfristige Perspektive hast. Aber das ist jetzt, darüber hinaus müsste man jetzt viel mehr fragen, ob wir gut für wen zum Beispiel Wirtschaftspolitik, ex post, ex ante und so weiter und so fort. Ich meine, das sind alles Fragestellungen, die kannst du so, das wäre jetzt so eine Frage, wo so ein frischer Doktorand, Graduate Student zu dir kommt und wir würden dir als Antwort sagen, du musst es in sozusagen beantwortbare Teile zerbrechen und dann würdest du halt ein Paper schreiben, wie ich damals oder ich mit Kollegen geschrieben habe, war die temporäre Mehrwertsteuersenkung eine sinnvolle Wirtschaftspolitik oder was hat die erreicht? Also mit anderen Worten, das ist, was Ökonomen forschen.
Was war deine Antwort?
Wir finden, dass wenn es dir darum geht, und das ist ein großes Wenn, weil vielleicht hätte man Konsum nicht stimulieren wollen während einer Pandemie. Immerhin war der Herbst 2020 nochmal eine Hauptpandemiewelle, nochmal eine massive Welle dann, also der Spätherbst jedenfalls. Also, aber wenn dir das egal ist, erstmal, ja, wenn es nur um Konsumstimulierung geht, dann war das erfolgreich über einen Kanal von langlebigen Konsumgütern, den die Leute gekauft haben durch die Mehrwertsteuersenkung.
Dieser Tage, ich glaube, vor 14 Tagen fing das an oder kam so die erste Meldung, dass der Sachverständigenrat, die sogenannten Wirtschaftsweisen in Deutschland, ein neues Mitglied bekommen würden. Und zwar würde Ulrike Mamondier, vermute ich, heißt
Malmendier.
Sie. Malmendier, so heißt sie garantiert
doch,
nicht, da bin ich mir sicher.
Ich weiß genau.
Die nennt sich selber Malmendier?
Ja, ich bin mir sicher, dass Ulrike sich so
nennt. Ulrike, ruf hier mal an. Ich glaube das nicht. Also, Ulrike Malmendier geht aus dem Sachverständigenrat raus. Dafür rein soll Gabriel Felbermayr. Wer geht da jetzt raus mit Malmendier und wer kommt da jetzt rein mit Felbermayr? Also wie werden sich die Argumente des SVR verändern jetzt? Was denkt ihr?
In einem engeren Sinne würde ich sagen, tauscht man eine hervorragend ausgewiesene Forscherin mit einem hervorragend ausgewiesenen Forscher aus. Also man hat da jetzt kein Leichtgewicht reingesetzt. Ich glaube, das kann man sagen, die halt thematisch anders aufgestellt sind. Das ist halt, also Ökonomen nennen das eine horizontale Differenzierung oder eine horizontale Variation. Ulrike war halt spezialisiert auf so verhaltensökonomische Fragen, Finanzmarkt. Und Gabriel ist ein ausgewiesener Handelsökonom, Handel, Zusammenspiel auch mit Arbeitsmarkt. Das hat ihn, glaube ich, sozusagen bekannt gemacht in der Profession. Und inzwischen macht er sich, wenn du heute über Handel reden willst, musst du auch über geoökonomische und geostrategische Fragen von sogenannter Economic Statecraft, also wie benutzt man ökonomische Maßnahmen, um sozusagen Außenpolitik zu betreiben, zum Beispiel Sicherheitspolitik. Und er hat natürlich den Riesenvorteil, dass er schon zwei Institute geleitet hat, also mit anderen Worten das Politikberatungsgeschäft halt wirklich professionell kennt. Ne? Also insofern ist das, und das ist übrigens die, sagen wir, im politischen Berlin kursierende, und ich kann ja jetzt mal hier sozusagen, ich bin jetzt in Berlin, ich habe die Insider-Informationen hier, die ich auf den Tisch legen kann. Das ist die positive Erzählung, die man sich halt im Berliner ja, Geschwätz sozusagen erzählt, dass man eben jemand wollte, der halt speziell diese handelspolitische und geopolitische Dimension abdeckt. Und das macht eben Sinn, gegeben, die nicht, dass Finanzmärkte jetzt irgendwie weniger wichtig sind, aber ja, also die Bundesregierung hat eben das Gefühl gehabt, dass man da mal jemanden bräuchte im Sachverständigenrat, der das irgendwie prominent abdeckt. Und ich meine, das ist eine Begründung, die absolut nachvollziehbar ist in der Sache und auch dann, würde ich sagen, in der Person. Da gibt es wenige, die, also vielleicht noch Moritz Schulerig wäre da ähnlich ausgewiesen gewesen in dem Bereich.
Ja, aber nicht als Handelsökonom.
Nee, nicht als Handelsökonom, aber
nicht als Handelsökonom.
Der hätte Finanzmarkt
also Geostrategie mit Geostrategie, sicher, ja.
Genau. Also wäre leicht andere, aber also die Auswahl wäre jetzt nicht so groß gewesen. Also dass man da auf Gabriel kommt, ist irgendwie natürlich, würde ich sagen, wenn man das will. Die weniger der Flurfunk sozusagen, die Negativerzählung des Flurfunks ist tatsächlich, dass es sich hier um ein Bauernopfer handelt, weil man eben im politischen Berlin die Schnauze voll hat von Veronika Grimm.
Warum schmeißen sie da nicht die Grimm raus?
Die kannst du nicht so rausschmeißen.
Nächstes Jahr erst.
Weil die haben ja ihre.
Ach so, Malmendier ist. Ach so, Malmendier wird nicht verlängert.
Genau, es ist immer nie, ist kein Rausschmiss, sondern nicht verlängert.
Ich glaube, die können die gar nicht rausschmeißen.
Nee, ich glaube, das geht nicht.
Das ist aus Unabhängigkeitsgründen. Also, keine Ahnung, wenn die irgendwie eine kriminelle Verurteilung bekommen, dann kannst du es vermutlich rausschmeißen. Aber an sich kannst du es nicht rausschmeißen. Die sind wie Zentralbanker eigentlich unabhängig. Und Veronikas Rochade kommt eben nächstes Jahr. Und ich meine, dann hatte sie schon zwei Perioden sozusagen, hätte sie dann hinter sich. Also das ist eh nicht unüblich, dass man nach zwei Perioden...
Entschuldigung, warum, wenn ich Veronika Grimm loswerden will, warum trenne ich mich da?
Also vielleicht sollten wir jetzt erstmal kurz sagen, warum. Also man hat eben die Schnauze voll von ihrer Siemens-Aktivität, von ihren vielen Minderheitenvoten, dass er jetzt auch noch eine Herausgeberschaft angenommen hat bei Pioneer. Also all diese Tätigkeiten, die eben nicht sozusagen zu dieser... ja, traditionell dann doch gewünschten etwas Zurückhaltung, distinguierten Zurückhaltung dieser Räte gehören soll. Und da, wie gesagt, ich kolportiere nur, was ich hier höre, das ist nicht meine Meinung, sondern das ist eben, wie gesagt, was politisch in Berlin gesagt wird, dass die auch die Bundesregierung, auch die CDU, die ja an sich sozusagen wirtschaftspolitisch an Veronikas Grimm-Position ja durchaus viele Sympathien dafür, aber selbst also die Art und Weise, wie sie sich halt gebärt hat in den letzten Jahren, dass man das sozusagen die Schnauze voll hat und dass man die jetzt austauschen will. So, jetzt war es aber so kompliziert, weil es gibt sozusagen dann noch zusätzlich sozusagen informelle Parteienrechte, wer wann wen vorschlagen kann.
Nicht Parteien, sondern Ministerien.
Oder, ja, ich glaube auch Parteien. So, also.
Ja, aber es gibt sozusagen, es gibt halt die Stellen, wo das BMF ein bisschen mehr das macht und die, wo das BMWE das macht.
Und diese Stelle von Ulrike sozusagen, da hatte die CDU jetzt sozusagen den, also natürlich müssen alle Ja sagen, ja, also die SPD hätte das blockieren können, wenn sie gewollt hätte. Hat man ja auch in Legislaturperioden früher, dass man das einfach blockiert hat, wenn man keine Lust drauf hatte. Aber da war jetzt der Deal eben, das kriegt jetzt mal die CDU, okay? Und da wollten, weil auch klar war, dass man Veronika, die ja eigentlich die CDU, also sagen inhaltlich die CDU-Linie am schärfsten vertritt, wollte man sicherstellen, dass man nächstes Jahr, und Veronika soll von der SPD dann ersetzt werden oder dem BMF, dem Finanzministerium ersetzt werden, wollte man sicherstellen, dass man jetzt einen, sagen wir mal, in ordoliberalen Wolle gefärbten Ökonomen schon mal sich sichert, nicht damit, sodass es die SPD da keinen Schmuh draus machen kann. Ich weiß nicht, ob das trägt. Man hätte ja hoffen, ich hoffe, dass sie so viel Vertrauen zueinander haben, dass man auch so einen intertemporalen Deal hätte machen können. Offensichtlich
genau,
haben sie das
genau
nicht.
Genau mein Gedanke ja,
offensichtlich
gerade.
Haben sie das nicht.
Muss jetzt sehr viel Gottvertrauen haben, dass die CDU und die CSU dann in einem Jahr, wenn die SPD das Vorschlagsrecht ausübt, dass die dann auch mitmachen. Weil also ich traue denen durchaus zu sagen, nee, wollen wir nicht. So wie bei der Verfassungsrichterin Borussia Gersdorf.
Das kann umgekehrt auch sein. Die können auch die SPD über die Schnauze hauen. Ja, wer weiß. Also, aber das
Moment,
ist
aber die SPD hat ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, hat die SPD jetzt mitspielen müssen bei Malmendier und die CDU muss in Zukunft mitspielen bei was auch immer die SPD
ja, aber
dann
die
vorstellt.
CDU hat schon bekommen, was sie wollte. Das ist der Punkt. Das ist
ja,
der
eben. Moment. Darum muss sie ja beim nächsten Mal nicht mehr mitspielen.
Wobei der Gabriel Felbermayr, sagen wir mal, ein sehr moderat konservativer Ökonom ist. Also zum Beispiel in der Frage, nicht hier in der deutschen Politik, aber in der österreichischen Politik, im Kommentatorium sozusagen, wie viel wir haben, also was bei Mieten passiert oder bei Energiepreisen, hat er durchaus eine interventionistischere Politik gemacht.
Alles okay, aber das, was auch immer Gabriel Felbermayr für einer ist, niemand kann die CDU zwingen, nächstes Jahr das zu machen, was die SPD gerne hätte. Ich bin sehr gespannt darauf.
Sowas gut, das ist richtig, aber die CDU, wie gesagt, das war der Deal, dass man, die CDU hat darauf bestanden, dass sie das jetzt sozusagen sich das erstmal sichert, das haben sie jetzt gesichert. Übrigens der Grund, warum Gabriel kein ordnungspolitischer Taliban ist, ist halt einfach, weil er halt ein wirklich ein Wissenschaftler, also der hat theoretisch empirisch publiziert, hat, glaube ich, nach wie vor legt der Wert auf seinen wissenschaftlichen Ruf in der Scientific Community. Und das setzt dir einfach,
schon mal wichtig.
Das setzt dir einfach bestimmte Grenzen, wie weit du gehen kannst mit deinen politischen Äußerungen. Und man kann schon sagen, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, das gilt nicht für alle Mitglieder des Sachverständigenrates, dass ihr die Reputation in der Scientific Community nach wie vor wichtig sind. Und insofern ist es eine gute Entscheidung, am Ende des Tages. Also ich freue mich, ich hätte Ulrike gerne weitergehabt. Wie gesagt, als sozialer Planer hätte ich Ulrike gerne weitergehabt und Gabriel sozusagen. Aber so funktioniert halt die Politik in Berlin schlicht und ergreifend nicht.
Rüdiger Bachmann und Christian Beyer, vielen Dank für heute.
Tschüss. Tschüss.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin Holger Klein.
Ist nicht tot.